Ostern ist jetzt eine Woche lang her. Vergangenheit. Und Pfingsten liegt vor uns, steht vor uns. Wir leben in so einer Zwischenzeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und während für uns das heutzutage gar nicht mehr so gravierende Unterschiede macht, außer dass man halt seine Urlaubstage möglichst strategisch gut plant, ist das für nach dem ersten Osterfest vor 2000 Jahren echt schon ganz anders gewesen. Damals, als die Jünger innerhalb kürzester Zeit so eine ganz emotionale, verrückte Achterbahnfahrt erlebten. 3 Jahre lang haben sie mit Jesus gemeinsam gelebt, viele Gespräche geführt, seine Predigten gehört, Wunder gesehen. Und dann zieht Jesus triumphal nach Jerusalem ein, Palmsonntag. Das ganze Volk jubelt, feiert ihn als neuen König. Doch er wirft die Römer nicht raus, übernimmt nicht den Thron in Jerusalem, sondern er lässt sich aktiv gefangen nehmen, wird gefoltert und dann sehen die Jünger Jesus sterben. Hingerichtet mit einer der grausamsten Tötungskonstrukte, welche sich Menschen ausgedacht haben. Die Jünger sehen, wie der Leichnam abgenommen wird. Begraben, Jesus ist definitiv tot. Denn im Menschen töten, da waren die Römer echt gut. Der, auf den die Jünger ihre ganze Hoffnung setzten, ist tot. Sie gaben für ihn ihre ganze bisherige Existenz auf, ließen sich von ihm 3 Jahre lang prägen und beschützen und nun gibt es ihn nicht mehr. Ist es vorbei? Denn alles steht und fällt mit der Person Jesu Christi. Und jetzt sitzen die Jünger in einem Haus, mitten in Jerusalem, voller Angst und Trauer, die Tür ist verschlossen. Aber sie sind nicht nur traurig, sondern auch verwirrt. Denn unter ihnen gibt es ein paar, die sind so gar nicht traurig. Die Emmaus-Jünger zum Beispiel, von denen du erzählt hast. Oder Petrus und Johannes und Maria. Die freuen sich und erzählen begeistert davon, dass Jesus lebt. Doch das können die anderen Jünger nicht glauben. Denn sie haben Jesus sterben gesehen. Und dieser Tod, der war ganz real. Genauso wie ihre Enttäuschung, der Schock, der Schmerz und ihre Angst vor den Römern. Und an dieser Stelle mit dem Predigttext starten. Johannes 20, 19 bis 25. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht seine Hände, die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand an seine Seite, kann ich es nicht glauben. Jesus betritt einen Raum und nicht einfach durch die Tür, sondern er war einfach da, mitten unter ihnen. Und er begrüßt sie und dann zeigt er ihnen seine Wunden. Er ist es wirklich. Boom. Und dann gibt er den Jüngern den Heiligen Geist. Geschah das nicht erst an Pfingsten? Und was bedeutet es, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen? Ist das eigentlich nicht Gott vorenthalten? All das wird jetzt den Rahmen dieser Predigt sprengen. Aber in nur ein paar Tagen kommt genau das im Bibelleseplan, den wir gemeinsam lesen, dran. Und wer so lange nicht warten kann, kann mich am Ende des Gottesdienstes nochmal ansprechen. Aber freut euch drauf, wird spannend. Jesus ist da und die Trauer der Jünger verwandelt sich in eine Freude. Eine Freude, die bleibt, auch als er sie wieder verlässt. Die Stimmung im Raum wird eine komplett andere gewesen sein. Jesus lebt, Halleluja. Die Jünger sind begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, begeistert. Und sie freuen sich, aber nicht alle. Denn einer fehlt, der Thomas. Wo war der? Wir wissen es nicht. Vielleicht war er nur kurz auf dem Klo oder einkaufen oder sonst irgendwo. Auf jeden Fall ist er irgendwann zurückgekommen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie das für den Thomas gewesen sein muss. Er kommt an diese Tür und hört von draußen schon diesen Jubel. und ist total irritiert. Klopft an, die Tür war ja noch verschlossen. Jesus ist ja einfach so rausgegangen. Und er macht die Tür auf und plötzlich diese komplette Partystimmung. Jesus lebt. Er versteht die Welt nicht mehr. Und seine jubelnden Jüngerkollegen. Und von allen Seiten schallt es ihm entgegen. Jesus lebt. Jesus lebt. Die Frauen hatten recht. Er steht da, guckt in diese jubelnde Gruppe und sagt nur, ich kann das nicht glauben. Denn er hat Jesus am Kreuz sterben sehen. Das war ganz real. Das Kreuz, seine Schmerzen, die Enttäuschung. Das war sein Leben. Und die anderen reden auf ihn ein. Wir haben Jesu Wunden gesehen, die Nägel mal an den Füßen, an den Händen, die Wunden an seiner Seite. Glaub uns doch, ist Wirklichkeit. Jesus lebt. Was muss das für eine abgefahrene, extreme Situation für Thomas gewesen sein? Die da auf ihn eingeredet haben, waren ja keine Fremden. Es waren die, mit denen er 3 Jahre lang sein Leben geteilt hat. So viele Momente, so viele Gespräche, so viele Erlebnisse. Das schweißt zusammen. Und eigentlich weiß er, dass er ihnen vertrauen kann. Nur das, was sie ihm jetzt erzählen, das sprengt seinen Rahmen. Jesus auferstanden, obwohl er ihn hat sterben sehen. Über diese Brücke kann er einfach nicht drüber. Nicht, solange er dasselbe erlebt, wie sie auch. Das muss so ein Gefühlschaos gewesen sein für Thomas. Auf der einen Seite, er ist noch total am Trauern. Er, der weder Gott noch die Welt versteht. Er, der so enttäuscht ist von der Gesamtsituation und wahrscheinlich auch von Jesus. Und auf der anderen Seite seine Freunde, die jubeln, die sind begeistert. Die haben etwas, was er nicht hat. Etwas, was aber er sich so wünscht. Bauch sagt ja, Kopf sagt nein. Er kann es nicht glauben. Und seine Freunde so zu sehen und selbst diese Sehnsucht in sich zu spüren, muss echt hart gewesen sein. Diese Sehnsucht danach, dass wirklich wieder alles gut ist. Dass Jesus wirklich lebt. Dass es wirklich diesen Gott gibt, der alles in der Hand hat. Den Gott, der sogar den Tod besiegt. Diese letzte Schranke. Und der darum alle Macht hat. Egal, ob draußen irgendwelche Römer stehen oder nicht. Aber Sehnsucht nach etwas schafft keinen tragfähigen Glauben. Sonst könnte Thomas einfach einen Stein nehmen und auf ihn seine ganze Sehnsucht projizieren. Seine ganzen Bedürfnisse. Aber es wird ihm nicht helfen. Genauso wenig wie diese freudige Stimmung seiner Freunde. Thomas erlebt die Krise seines Lebens. Und diese Krise hing für ihn direkt mit Gott und Jesus zusammen. Und kein Wunder, dass ihm so schwer fiel, wieder zu vertrauen. Egal, was die anderen Jünger sagen. Sein Vertrauen in Jesus und wahrscheinlich in Gott war zu zerstört. Und vielleicht, eventuell, geht es dir auch wie dem Thomas. Du kennst Jesus. Irgendwann in deinem Leben hat er mal eine Rolle gespielt. Aber dann ist etwas passiert. Und seitdem fällt es dir schwer, ihm zu vertrauen. Ihm wirklich zu vertrauen, dass er alles in der Hand hat. Denn wenn es so wäre, wie wäre es dann zu diesem Vorfall in deinem Leben gekommen, der so viel durchgeschüttet hat? Nun würdest du gerne glauben, aber du kannst es nicht mehr. Wenn es dir heute so geht und du bist trotzdem hier in der Gemeinde, du bist trotzdem heute hier vielleicht der Gemeinschaft wegen oder mehr aus Gewohnheit oder warum auch immer, aber wirklich daran zu glauben, dass da diesen guten, mächtigen Gott gibt, der dein Leben in der Hand hat, das fällt dir schwer. Und wenn andere ihre Erlebnisse mit Jesus teilen, erzählen davon, dann fällt es dir schwer, das einzuordnen. Auf der einen Seite klingt das ja alles ganz toll, ganz nett, ganz gut. Auf der anderen Seite stört es dich vielleicht auch so ein bisschen, weil es mit deinem Leben nicht übereinstimmt. Und irgendwann kann es kippen und es vielleicht kommt es zu so einem sarkastischen Augenrollen, wenn jemand seine Erlebnisse mit Gott erzählt. Ja, klar, soll Gott gewesen sein. Oder vielleicht geht es dir auch so wie anderen Menschen, die nicht an die leibliche Auferstehung glauben. Sie sehen Jesus mehr so als einen guten Menschen, tollen Prediger, den Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Nun ist er zwar tot, aber seine Werte und Maßstäbe sind ja trotzdem gut. Oder wie es die liberale Theologie ausdrücken würde, Jesus ist in der Kerygma der Verkündigung auferstanden. Die christliche Nächstenliebe finden sie gut, aber Jesus als den Sieger über Tod und Leben, eher schwierig. Für die anderen Jünger muss das ja auch eine total komplizierte Situation gewesen sein. Sie kennen die Gefühle, die ein Thomas hat, die er in dem Moment durchmacht. Auch sie haben Jesus sterben sehen. Auch sie haben den Schmerz gespürt. Auch sie haben keine Hoffnung mehr gehabt. Und darum verstehen sie Thomas. Nur es gibt eben einen Unterschied. Ihnen ist der Auferstandene begegnet. Sie durften ihn so erleben, dass es für sie unzweifelbar ist, Jesus lebt. Er hat alles unter der Kontrolle. Und nun sehen sie ihren Freund. Wünschen es sich so sehr, dass er es auch glauben kann. Doch sie merken, sie können noch so begeistert, noch so viel von Jesus reden. Aber es nützt nichts. Thomas kann einfach nicht glauben. Und das kann manchmal total hart sein. Besonders, wenn es Menschen betrifft, die du sehr gern hast. Und 7 Tage lang ging das so. 7 Tage lang, in denen es diesen großen Unterschied zwischen Thomas und den anderen Jüngern gab. 7 Tage, in denen sich Thomas nicht sicher sein konnte, dass er Jesus auch mal sehen darf. Das war ja nicht klar. Und dann geht es weiter. Zweiter Bibeltext. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin versammelt bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und leg sie an meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach: Mein Herr und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Jesus, der Auferstandene, begegnet Thomas, und dieser Moment verändert alles. Plötzlich kann er glauben. Und plötzlich erkennt er, dieser Jesus mehr nur als ein Rabbi, mehr nur als ein guter Lehrer, mehr als nur gute Maßstäbe. Mehr als das, was er sich bisher unter Jesus vorgestellt hat. Und wie gesagt, wir lesen im Moment das Johannesevangelium beim gemeinsamen Bibellesen. Und darin begegnen uns immer wieder Menschen, die in Bekenntnissen Aspekte von Jesus ausdrücken. Aber dieses Bekenntnis, was Thomas hier bringt, ist eines der größten Erkenntnisse, die es in der Bibel über Jesus gibt. Mein Herr und mein Gott. Und darum gehört diese Stelle zu den wichtigsten Stellen in der gesamten Bibel. Jesus ist Gott. Durch seine Auferstehung hat er es bewiesen. Wäre er nur ein Mensch gewesen, wäre er tot geblieben. Und in diesem Moment, dem Moment, in dem Thomas erkennt, wer Jesus wirklich ist, verändert sich die Beziehung zwischen ihm und Jesus radikal. Mein Herr und mein Gott. Es ist das kürzeste Glaubensbekenntnis überhaupt. Mein Herr und mein Gott. In diesem Satz steckt so viel drin, so viel an konkreten Auswirkungen auf das Leben von Thomas. Es ist das, was wir heute als so Lebensübergabe bezeichnen würden. Mein Herr und mein Gott. Thomas unterstellt sein gesamtes Leben dem Herrschaftsbereich von Jesus. Nicht mehr er, Thomas, ist der Herr von seinem Leben, sondern Jesus. Vers 29. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und ich habe diesen Vers 29 immer als so eine Art Vorwurf verstanden, ganz lange. Mensch, Thomas, du glaubst doch nur, weil du mich gesehen hast. Aber bei den anderen Jüngern war es doch genauso. Auch sie mussten erst Jesus sehen. Das, was Jesus hier macht, ist wahrscheinlich kein Vorwurf, sondern eine Aussage. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Und die dann in einer Zukunftsperspektive mündet. Es werden Menschen kommen, die mich nicht leiblich sehen und doch glauben. Wir befinden uns noch in dieser Phase zwischen Ostern und Himmelfahrt. Wie soll es denn weitergehen? Werden weiterhin nur Menschen zum Glauben kommen, wenn sie Jesus mit eigenen Augen sehen können? Muss er jedes Mal wieder seine Wunden zeigen? Nein, es wird anders werden. Jesus gibt hier seinen Jüngern einen Ausblick auf die ganze Geschichte seiner Gemeinde. Es wird eine neue Art des Glaubens kommen. Ein Glauben, der nicht vom Sehen abhängig ist. Ein Glaube, der aber trotzdem so tief gehen wird, dass Menschen dafür Verfolgung und Tod auf sich nehmen werden. Ein Glaube, der auch dann Bestand hat, wenn mal Zeiten kommen, in denen man Gottes Eingreifen nicht direkt sehen kann. Ein Glaube, der so tief im Herz verankert ist, weil er im Herzen geboren worden ist. Durch die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Christus in uns. Was für ein Vorrecht haben wir heute, dass wir diese Art von Glauben geschenkt bekommen dürfen. Und damit sind wir jetzt bei uns. Was können wir aus diesem ganzen Geschehen damals für uns mitnehmen? Drei Punkte dazu. Die Auferstehung Jesu verändert alles. Der Herr ist auferstanden. Danke. Bist mir begeistert. Der Herr ist auferstanden. Genau. Genau. Das ist die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre die ganze Geschichte anders ausgegangen. Sehr wahrscheinlich wären die Jünger noch ein paar Tage hinter verschlossener Tür zusammengeblieben, hätten sich gegenseitig bemitleidet und dann wäre wahrscheinlich jeder wieder seiner Wege gegangen. Und ihre Schuld wäre nicht vergeben gewesen und die Beziehung zu Gott immer noch kaputt. Und darum ist das weitere Geschehen der Geschichte so für mich ein ganz großer Beweis, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Denn diese kleine Gruppe an Männern und Frauen, die blieb nicht hinter verschlossener Tür, sondern sie verkündigten mutig und frei, dass Jesus auferstanden ist. Und nach der Begegnung mit dem Auferstandenen waren sie komplett ausgewechselt und trugen das Evangelium bis in die fernsten Länder. Und jeder von ihnen, Johannes weiß man nicht genau, wahrscheinlich auch, und jeder von ihnen hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Das macht man nicht für irgendwas Ausgedachtes. Mal davon abgesehen, dass es über 500 Augenzeugenberichte gibt, die Jesus als auferstanden gesehen haben. Und das Grab, welches von den Römern selbst bewacht worden ist und dann trotzdem leer war. Und ganz vielen berichten heute, und viele von uns durften es erleben, dass ihnen Jesus der Auferstandene begegnet ist. Der entscheidende Unterschied zwischen Thomas und den Jüngern war nicht, dass die Jünger irgendwie besonders gut oder mutig oder sich besonders anstrengend oder sonst was waren. Sondern der einzige, aber so entscheidende Unterschied war, die Jünger durften dem Auferstandenen begegnen. Thomas zumindest vorerst nicht. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Thomas, der bleibt in der Gemeinschaft. In diesen Tagen wird die Auferstehung Jesu das omnipräsente Thema bei den Jüngern gewesen sein. Denn die Auferstehung setzt ja vor alles, was sie glaubten, ein neues Vorzeichen. Jesus lebt und das verändert alles. Die Auferstehung. Ausgerechnet der Punkt, an den Thomas nicht glauben kann, wird zum zentralen Element ihrer Treffen. Und Thomas bleibt trotzdem dabei. Er kann zwar vieles nicht verstehen und kann es nicht glauben, was sie so sagen, aber er bleibt Teil der Gemeinschaft. Er zieht sich nicht zurück. 7 Tage lang haben die Jünger Thomas von Jesus erzählt. Er bleibt dabei, er geht nicht einfach weg. Aber er versteckt seine Zweifel auch nicht. Sondern er ist ehrlich zu sich selbst und zu seinem Umfeld. Er benennt seine Zweifel. Er spielt keine fromme Show vor. Und darin kann er uns zum Vorbild werden. Entweder in der ganz großen Frage, gibt es Gott überhaupt? Oder auch in diesen anderen Fragen, warum Gott, ich verstehe dich einfach nicht. Lasst uns ehrlich sein. Die Gemeinschaft der Jünger hält es aus, dass ein Thomas nicht an Jesus als den Auferstandenen glauben kann. Sie verurteilen Thomas nicht, sie erheben sich nicht über ihn. Denn sie wissen, es gibt nur einen Grund, warum sie selbst an Jesus glauben können. Jesus hat sich entschieden, ihnen zu begegnen. Ohne die Begegnung mit dem Auferstandenen hätten auch sie nicht glauben können. Keiner von uns. Die Jünger tragen Thomas in der Zeit seines Zweifelns mit durch. Und das war unglaublich wichtig für ihn. Und wenn es dir so geht wie dem Thomas, dann mach dasselbe. Formulier deine Zweifel, sprich sie aus. Spiel keine fromme Show vor, wenn es in dir anders aussieht. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bete wirklich dafür, dass wir als Christusgemeinde dir nicht das Gefühl vermitteln, dass du hier irgendwas vorspielen musst, was du eigentlich nicht glaubst. Lass uns über deine Zweifel authentisch ins Gespräch kommen. Bei Thomas waren es 7 Tage. Oft sind es heute mehr. Und wir Christen, wir laufen manchmal in Gefahr, Menschen zu früh aufzugeben. Doch Gott hat oft einen anderen Zeitplan mit Menschen wie wir. Sei es bei der grundsätzlichen Entscheidung für ein Leben mit ihm oder auch in Fragen der Lebenswandels. Wenn wir wissen, woran wir glauben, an Jesus, den Auferstandenen, wenn er unsere Basis ist, dann können wir Menschen auch die Zeit lassen, die Gott ihnen gibt. Und das können manchmal Tage sein, manchmal Monate und manchmal Jahre. Die Jünger tragen Thomas mit, erzählen ihm immer wieder von Jesus. Und das ist auch wichtig. Sie verändern ihr Bekenntnis nicht, nur damit sich keiner abgestoßen fühlt. Das Zentrum ihrer Treffen ist und bleibt Jesus. Da sind sie ganz deutlich. Kein Wunder nach dem Erlebnis. Und doch hätten sie Thomas nie überzeugen können. Es braucht diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Und damit sind wir bei Punkt 3. Glaube geschieht durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das ist auch heute noch so. Wenn du an Jesus glaubst, ist das nur möglich, weil er sich entschieden hat, dir durch seinen Heiligen Geist zu begegnen. Seine Wahl, seine Entscheidung, ist es alles nur geschenkt. Keine Leistung von uns. Und vielleicht bist du jemand, der wie Thomas sagt, ich kann es nicht glauben. Da gibt es Punkte, die dich abhalten. Kognitive oder Erfahrungen, die du gemacht hast. Dann wirklich formuliere das. Bleib in der Gemeinschaft, lass uns drüber reden. Und auch wenn du nicht daran glaubst, bitte Gott trotzdem mal, dass er sich dir zeigt. Denn Jesus hat versprochen, wer mich sucht, der wird mich finden. Und vielleicht wirst auch du dann irgendwann sagen können, Jesus, mein Herr und mein Gott. Nicht, weil du irgendwie das tapfer durchgekämpft hast, sondern weil es diesen, wirklich diesen Herrn und Gott gibt, der jedem von uns begegnen kann. Amen.